NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Januar 1895. Der Geburtstag des amerikanischen Erfinders Lawrence Hammond.
Mein absoluter Traum. Die alte Hammond B3. Ich als junges Mädchen, also ich war damals 12, 13, da habe ich das zum ersten Mal gehört und mich spontan in den Sound verliebt. Das ist einfach ein Klang, der ist lebendig, kein Ton klingt wie der andere und der geht einem einfach direkt ins Herz und in die Seele.
Die Hammond-Orgel, 91 Metallzahnräder, angetrieben von einem Elektromotor.
Zwei Manuale a 61 Tasten.
32 Fußpedale.
36 Zugriegel.
253 Millionen Klangmöglichkeiten.
Mit denen sich jede Geschichte untermalen lässt.
Auch die von Lawrence Hammond.
Hammond, umtriebiger Geschäftsmann, Maschinenbauer, Erfinder und Vater
der nicht tickenden Uhr.
Höhenmesser,
Barometer,
einen elektrischen Uhrenmotor,
ein Kameraverschluss,
ein Verstärker,
diverse Hall- und Effektgeräte,
das Novachord, der erste mehrstimmige Synthesizer,
eine 3D-Brille,
eine Lenkwaffe für das US-Militär.
All das hat er erfunden.
Und natürlich die Hammond-Orgel. 110 Patente.
Das erste als Schüler eingereicht, das letzte als Rentner.
Er war schon ein wahnsinnig cleverer Kopf.
Barbara Dennerlein, Jazz-Organistin.
Und hat dann noch zum Beispiel was ganz Witziges, so eine Maschine gebaut, die Karten für ein Bridge-Spiel quasi gemischt hat. Und da, wo ich immer regelmäßig auch spiele in der Schweiz, da steht also tatsächlich noch so ein Bridge-Tisch, also Mischtisch. Ist ja ein schwieriges Wort auszusprechen, der noch funktioniert und wo man sich das anschauen kann. Also auch sowas hat er erfunden.
Lawrence Hammond wird am 11. Januar 1895 im US-Staat Illinois geboren. Die Mutter ist Künstlerin und technisch begabt, der Vater Banker. Eine französische Gouvernante kümmert sich um ihn und die drei älteren Schwestern. Ihr Heim ist eine luxuriöse Villa am Lake Michigan. Als Lawrence 2 Jahre alt ist, stirbt der Vater. Manche Quellen sprechen von Selbstmord. Ein Leben in Reichtum ist in den USA nicht mehr möglich. Die Mutter geht mit den Kindern nach Europa. Dort ist ein standesgemäßes Leben wesentlich günstiger. London, Genf, Dresden, Paris sind die Stationen. Überall besuchen die Hammond-Kinder die besten Schulen.
Unsere Mutter hatte hohe Ansprüche an uns, aber sie inspirierte uns auch, glaubte an uns, gab uns Selbstvertrauen. Aus allen ihren 4 Kindern ist etwas geworden. Sie war eine außergewöhnliche Mutter.
Als ihr Sohn mit 12 Jahren eine automatische Schaltung für die noch jungen Automobile erfindet, rät sie ihm, ein Patent anzumelden und drängt ihn, seine Idee den Pariser Autokonstrukteuren selbst zu präsentieren. Die sind beeindruckt, obwohl sich nach ihrer Meinung die Erfindung nicht realisieren lässt. Lawrence bleibt technikbegeistert und liebt auch intellektuelle Herausforderungen. Er spielt Schach, schwärmt für Flugpioniere und Wissenschaftler aller Art.
Die schönen Künste bleiben ihm dagegen fremd. Zur Enttäuschung der Mutter ist er völlig unmusikalisch. Selbst beim Singen trifft er keinen Ton. Und auch im Sport ist er eine Niete.
Ich konnte noch nicht einmal einen Ball fangen. Ich bin total unkoordiniert. Ich bin die unsportlichste Person, die mir je begegnet ist. Wenn mir jemand einen Ball zuwarf, ließ ich ihn sofort fallen. Wenn ich einen Ball werfen sollte, tat ich das wie ein Mädchen und alle lachten. Ich war ein hoffnungsloser Fall.
1909 kehrt die Familie in die USA zurück. Lawrence studiert Maschinenbau, schließt mit Auszeichnung ab. Unabhängiger Erfinder will er werden, doch dann treten die USA in den Ersten Weltkrieg ein. Als Offizier und Ingenieur wird Lawrence nach Frankreich abkommandiert. Nach dem Krieg geht er zur Gray Motor Company nach Detroit. Hammonds Erfindungsreichtum ist dort schon bekannt. Unter der Hand erhält er $300 mehr Gehalt als seine jungen Kollegen, steigt zum Chef der Entwicklungsabteilung auf. Doch der Wunsch, als Erfinder unabhängig zu bleiben, überwiegt.
Privat forscht und experimentiert er, meldet 1919 A Certain New and Useful Improvement in Clocks zum Patent an.
This invention relates to clocks and consists of an improvement designed to render inaudible the ticking of a clock or the noise accompanying the working of the escapement mechanism.
Seine nicht tickende Uhr, federbetrieben und durchaus nützlich. Er verkauft sein Patent und kündigt, um befreit weiter erfinden zu können. Film interessiert ihn, stereoskopischer Film. Schon 1921 beantragt er das Patent für sein 3D-Kino. Sogar ein Film entsteht nach Hammonds Drehbuch, aber weder Film noch die Jalousientechnik der Brillen überzeugen. Lakonisch merkt seine Schwester Eunice an:
Larry, wer hat dich gebeten, Filme in 3D zu machen? Das ist lächerlich. Die Geschichte ist das, was interessiert. Nicht, ob man die Schauspielerinnen rein oder rausgehen sieht.
Hammond ist mittlerweile in New York, arbeitet für den Broadway, heiratet, schlägt sich so durch, geht zurück nach Chicago und macht mit seiner nächsten Erfindung, eine stets exakte elektrische Uhr, das große Geld. Die Hammond Clock Company wird gegründet. Andere Hersteller nutzen seine Technik, zahlen Lizenzgebühren. Dann heißt es, schon aus dem letzten Jahrhundert gäbe es ein ähnliches Patent in Deutschland. Sofort stellen die Lizenznehmer ihre Zahlungen ein. Wieder einmal ist Hammonds Erfindungsreichtum gefragt.
Just load in a deck and the tables automatically shuffles and deals your cards.
Der elektrische Bridge-Tisch für $25 zu haben. Er verkauft 14.000 Stück in 2 Jahren und verbessert den Synchronmotor seiner exakten Uhr. Wo diesen einsetzen? Er denkt an ein kleines elektrisches Instrument, das Töne erzeugt, einfach zu spielen ist und nie gestimmt werden muss. Ein Spielzeug. Ein Angestellter bringt ihn auf die Idee, gleich ein richtiges Musikinstrument zu bauen. Die Geburt der Hammond-Orgel.
Es war noch die Zeit der Depression. Alle waren arbeitslos. Jede Erfindung, die Arbeitsplätze schuf, war willkommen. Wir wollten das Patent so schnell wie möglich. Also schafften wir die Orgel in das Untergeschoss des Patentamtes, einen Raum mit einer wunderbaren Akustik. Als die Klänge durch das Treppenhaus nach oben stiegen, hörten alle auf zu arbeiten. Alle kamen herab, um zu lauschen und zu sehen, was das ist.
Im April 1934 wird das Patent erteilt. George Gershwin spielt die Hammond. Die Öffentlichkeit ist begeistert. Henry Ford bestellt gleich 6 Stück. Albert Schweitzer will auch eine. Komponisten stehen Schlange. Noch bevor die Serienproduktion beginnt, gibt es 1400 Bestellungen. Jeder will die Orgel, die nicht so heißen darf. Hammond schon, aber nicht Orgel. So ganz ohne Pfeifen.
Lawrence Hammond hat ja seine Orgel ursprünglich als Kirchenorgelersatz gedacht. Und der Sinn war ja der, dass man damals das Geld ja oft nicht hatte für teure Pfeifenorgeln, die ja ein Wahnsinnsgeld kosten.
Barbara Dennerlein, Jazzorganistin.
Weil die Kirchenorgel hat sich damals auch sehr schlecht noch dazu verkauft. Und die wollten eigentlich nicht, dass Lawrence Hammond damit wirbt, dass er quasi eine viel preisgünstigere Kirchenorgel gebaut hat. Und die haben ihm dann auch einen Prozess gemacht. Und dann gibt es diese nette Geschichte in der Rockefeller Chapel in Chicago, wo ja die Hammond-Fabrik war. Da musste er dann seine Hammond-Orgel quasi gegen die Kirchenorgel antreten lassen. Und eine Jury von 30 Leuten, die also nicht gesehen haben, welches Instrument gespielt wurde, die mussten dann immer wieder bei Klang Beispielen sagen, welche Orgel das war. Und die haben also das sehr häufig auf die Hammond getippt, also dass das die Kirchenorgel sei. Und so wurde es Hammond dann erlaubt, dass er doch sein Instrument überhaupt als Orgel bezeichnet.
When grandfather and grandmother are visiting the Browns, they take over the Hammond court organ and play their favorite kind of music, church hymns, like this.
Die Hammond-Orgel erobert nicht nur Kirchen, Theater, Stadien und Radiostationen, sondern auch Freizeitzentren, Bowlingbahnen, Kaffeehäuser und Hotellobbys.
That was super, Miss Smith. Now let's really get hot.
Yeah, let's go.
Ethel Smith, die First Lady of the Hammond. Ihr ist es zu verdanken, dass jeder, und sei er auch musikalisch ähnlich unbegabt wie Hammond selbst, sich solch eine Orgel wünscht.
Any kind of music you want. Anytime. Anywhere.
Auf Modell A folgt bald B und C und so weiter. Ständig wird die Orgel verbessert, kann immer mehr. 1949 kommt die erste Spinett-Orgel für den Heimmarkt. In nur 6 Jahren verkauft sie sich häufiger als alle bisher gefertigten Instrumente. Doch das Beste kommt erst noch. Die Erlösung vom Heimorgelklang, die Hammond B3.
The King of the Organ, Jimmy Smith.
Das Modell B3, also das ist schlichtweg das Modell, was die Jazzorganisten so spielen, weil der Klang dieser alten Orgeln ganz speziell ist. Diese Instrumente sind damals noch per Hand hergestellt worden. Das heißt, es gibt Unexaktheiten bei den Instrumenten, weil Menschen, Gott sei Dank, möchte ich sagen, keine Maschinen sind. Und so ist auch die Orgel nicht so steril wie jetzt eine digitale oder ein Synthesizer vergleichbar. Und dann ist natürlich das Besondere an den Instrumenten die Art der Tonerzeugung. Es ist eben kein elektronisches Instrument, es ist ein elektrisches, genau gesagt ein elektromagnetisches Instrument. Das heißt, also der Ton, der dabei entsteht, wird über Röhren verstärkt. Das macht auch die Wärme aus.
Ein schwebender, handgemachter Klang, der einem 250 Kilo Orgelkoloss entweicht. Holzgehäuse, gedrechselte Beine und unverwüstlich.
Ich meine, viele Techniker schlagen die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie da reinschauen. Ein Gewirr aus Drähten und Tonrädern und so kleine Ölwannen, wo man das Öl reintröpfeln muss und so. Aber das Ding läuft, also auch bei allen möglichen Widrigkeiten. Da gibt es ja viele Legenden, was so Hammond-Orgeln schon alles überlebt haben. Feuchtigkeit oder in der Überschwemmung noch gespielt.
In den 60er Jahren entdeckt nach der Jazz auch die Rockszene dieses Instrument für sich. Und bald hat jeder, der etwas auf sich hält, eine Hammond B3 auf der Bühne. Hendrix und Janis Joplin, Dylan und Santana, die Purple, Pink Floyd, King Crimson. Nicht gerade die Musik von Lawrence Hammond, doch der hat sich schon längst aus seiner Firma zurückgezogen. Mit 65 geht er in Rente und überlässt das Geschäft anderen. Seine Lust am Erfinden versiegt aber nicht. Ständig beantragt er neue Patente.
1934, also da hat er sein erstes Modell gebaut. Das läuft heute noch, wenn man sich das mal überlegt. Wo gibt's denn das? Das ist ein elektrisches Gerät, sage ich jetzt mal, dass das so viele Jahrzehnte immer noch funktioniert. Und die Hammond-Orgel, die muss man einfach zweimal im Jahr ölen, damit sie reibungslos läuft. Und dann funktioniert die. Da geht eigentlich nie was kaputt. Und das ist schon eine Leistung.
...1973 stirbt Lawrence Hammond. 2 Jahre später wird die letzte B3 gebaut. Und noch einmal 10 Jahre später ist die Hammond Company bankrott. Synthesizer sind die neuen Helden im Heim und auf der Musikbühne. Doch die ruft heute wieder nach der Hammond. Suzuki Music kauft den guten alten Namen, die alte Fabrik und baut wieder Orgeln. Auch eine neue B3. Die alte elektromagnetische Technik wird allerdings durch eine neue digitale ersetzt. Kein Ersatz für Barbara Dennerlein.
Mehr als dass man es hört, spürt man es einfach auch, weil der Ton, der lebt einfach und es ist kein Ton wie der andere.
In ihr Haus kommt nur eine echte, alte Hammond, die mit dem menschlichen Faktor. Und davon darf es dann auch gerne mehr sein.
Die hat überall bei mir Platz, weil ich habe mehrere und ich habe fast in jedem Zimmer eine Hammond-Orgel. Also bei mir gibt es keinen Privatbereich, bei mir gibt es nur Orgeln.
Im Zeitzeichen erinnerten Veronika Bock und Ulrich Biermann an Lawrence Hammond, der am 11. Januar 1895 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.